Ja, okay, was war jetzt das bitte?
Boah, das kann ich dir auch nicht sagen. Ey. Ich fand es auch total komisch.
Ein Scheißfilm.
Ey, echt absoluter Scheißfilm.
Ich habe überhaupt keinen Bock, dazu eine Podcast-Folge
zu machen. Dabei ist er so gut bewertet gewesen, ja, gell?
Der ist beliebt. Der ist was total stimmt beliebt mit den Leuten nicht? Oder liegt es an uns?
Ja, wahrscheinlich liegt es an uns.
Ich fand, es war jetzt eine Mischung aus Truman Show und Mockingjay für Deppen.
Ja. Das ist eine gute Bezeichnung.
Ich weiß gar nicht, was wir das sagen sollen.
Das haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde lang darüber
und
reden.
Niemand wird dann uns mehr zuhören, weil sie alle den Film mögen und wir finden ihn scheiße.
Ja. Na, scheiße.
Ist das Mikrofon eigentlich schon
an? Oh Gott, nehmen wir schon auf?
Ich glaube schon, macht das Intro an.
Intro! Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Blutkreislauf, dem Horror-Movie-Podcast. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Film. Aber vorerst möchte ich noch meine Kollegin vorstellen. Hallo, liebe Line.
Hi. Und ja, ein ganz besonderer Film ist heute auf dem Programm, den wir angeschaut haben. Yay.
Yay.
Und zwar das zweite Mal. Wir hatten ihn vor Ewigkeit mal angeschaut, fanden ihn schlecht. Und haben dann aber irgendwie geglaubt, vielleicht war er ja doch nicht so schlecht. Und haben ihn dann nochmal angeschaut.
Und dann haben wir festgestellt, er ist immer noch schlecht.
Ich habe mich, glaube ich, sogar noch mehr geärgert dieses Mal.
Also, um welchen Film geht's denn heute? Heute geht's um den Film Cabin in the Woods.
Ja.
Kennt ihr den? Cabin in the Woods.
Bestimmt kennt man ihn. Und ich erinnere mich noch, als wir den Film das erste Mal angesehen haben, da hatte ich eigentlich was völlig anderes erwartet, also so das klassische...
Ich auch.
Ja, ne, also das klassische Problem, dass irgendwie fünf junge Menschen im Wald in der Hütte irgendwie leiden. Das ist so in Ordnung.
Ja, aber, das wäre völlig in Ordnung.
Ja, aber hier wollten die Filmemacher irgendwie mehr draus machen als das.
Ja, und haben auch irgendwie alles zusammengemischt, was man zusammenmischen kann, oder?
Genau.
So, ein bisschen...
Und ich kann ja gleich mal anfangen mit der Bewertung, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also Gruselfaktor gebe ich schweren Herzens 2. Und zwar in der Hoffnung, dass es, oder in der furchtbaren Annahme, dass es wahrscheinlich da draußen noch weniger gruseligere Filme gibt, die sich Horrorfilm nennen.
Ja, also da stimme ich völlig überein, da bin ich völlig d'accord. Ich habe mir das auch schon überlegt, wie viele Sterne gibt man denn da von 10 für den Gruselfaktor. Also da bin ich auch maximal bei 2, weil gruselig ist er wirklich nicht wirklich. Nein, und nein. Es gibt vielleicht so die ein, zwei Szenen, die so durch, wo man so das Gefühl hat, ja, da könnte was, das könnte eigentlich gut werden. Also so die, wie sagt man denn, so die Basics, ne? Also nee. Das Grundrezept sozusagen, da wäre viel mehr gegangen.
Ja, also. Das ist so wirklich ein gutes Beispiel mit dem Rezept. Das ist so, wie wenn du siehst jemanden, wie er Teig zusammenrührt und du denkst, ja, das wird ein toller Kuchen. Und dann tut er Ketchup rein.
Ja, so. Und Hackfleisch.
Ja, pfui. Aber ich finde...
Wobei?
Nein. wir machen ja auch keinen Koch-Podcast, aber es ist schon ein bisschen gutes Beispiel. Ich finde auch, die 2 Punkte oder 2 Sterne vom Gruselfaktor sind wohlwollend. Also ich kann mich so an 2 Szenen erinnern, wo ich mich so ein bisschen, ja, so leicht schauerlich gefühlt habe, aber ich war einfach zu sehr irritiert und zu sehr auch wütend manchmal, dass ich einfach, es war einfach zu trashig für mich. Ich konnte mich nicht gruseln, ich habe mich eher geärgert.
Ja, ging mir auch ein bisschen so bei dem, zumindest beim, also ich habe mir auch was ganz anderes vorgestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man so das Bild von dem Cover sieht mit dieser Hütte
das
da.
Das ist
so
übrigens
und so,
auch schön, ne?
Also ja, das haben sie gut gemacht,
auch keine Frage. Schriftzug, ne?
Das ist
loben
gut.
Ja auch was.
Aber ich habe mir da irgendwie wirklich was anderes vorgestellt. Irgendwie schon was Übersinnliches, irgendwie mit Geistern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so, irgendwie was, ja, Übersinnliches.
Also dein Gehirn wollte eigentlich was anderes und hat dann
Richtig. Aufgrund
der anderen Erwartungen eine noch größere Enttäuschung erlebt.
Ja, also ich habe was ganz anderes gedacht, dass halt irgendwie 5 Freunde irgendwo in die Hütte fahren, in den Wald und da irgendwie dann, ja, weiß ich gar nicht so, irgendwas
Leiden.
Übermenschliches oder sowas. Ja, wobei, das ist ja sogar, naja,
Kommen ja, wir aber ja wir erzählen ja gleich die Geschichte.
Genau, also erzählen wir einfach mal, worum geht es denn bei Cabin in the Woods.
Und gleich mal ein dickes, fettes Sorry für alle, die diesen Film gerade gut finden, weil sie sowas vielleicht mögen. Geschmäcker sind halt verschieden. Es ist wohl so, dass dieser Film auch nicht schlecht bewertet ist.
Ja, es scheint also viele zu geben, die den Film tatsächlich gut finden. Ich weiß nicht, warum. Nee, vielleicht, ihr könnt ja uns gerne in die Kommentare schreiben oder auf Facebook, Instagram oder sonst wo. Da sind wir ja auch vertreten, nur mal so kleine Werbung nebenbei. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen oder auf unserer Webseite könnt ihr den Podcast oder die Folge auch kommentieren, wenn ihr Lust habt. Da könnt ihr uns ja dann mal dazu schreiben, warum ihr den Film gut findet.
Ja.
Wir erzählen euch jetzt, warum wir ihn nicht gut finden.
Genau. Und puh. Das wird jetzt hart. Also,
das wird hart. Wir erzählen jetzt erstmal, worum es geht, oder?
Wir erzählen, worum es geht und grob, weil detailliert lohnt sich gar nicht.
Nee, es lohnt sich wirklich nicht. Ist auch schnell erklärt eigentlich.
Ist schnell erklärt. Also, wie fangen wir denn an? Das Grundgerüst. Das Grundgerüst ist, es gibt praktisch eigentlich zwei Blickwinkel am Anfang. Und zwar der eine aus der Sicht von fünf Studentinnen, die ein Wochenende in so einer Hütte verbringen wollen, im Wald. Gehört, glaube ich, irgendwie einem Verwandten eines dieser Studenten. Und dann gibt es noch die Parallelszenen in so einer Zentrale, von der man am Anfang gar nicht weiß, was das soll. Das wirkt da alles sehr high-techy-techy und so. Und da sind wiederum dann Leute, die diese Studenten beobachten. Das sind also diese beiden Blickwinkel. Und jetzt können wir da ja noch mal ein bisschen auf die Personen kommen, die vorstellen. Also bei den Studenten, da haben wir so die typische Mischung aus der Unschuldigen, der etwas schlampenmäßigen Blondine, ihrem Freund, einem eher charmanten, sportlichen anderen Typen und dem obligatorischen Kiffer.
Ja, und dann gibt es da noch diese Behörde oder diese Organisation oder sowas, die man dann sieht. Mhm. Da sind dann irgendwelche Leute, die quasi sich erstmal eigentlich über ihr Wochenende unterhalten oder irgendwie sowas. Und ist irgendwie so eine Art Forschungseinrichtung oder sowas, könnte man am Anfang denken.
Sieht ein bisschen aus wie die NASA, ne?
Ja, sieht ein bisschen aus wie so NASA oder irgendwas Militärisches, zumindest irgendwie so Organisation. Und ja, man sieht dann auch, wie sie in ihr Control Center gehen, wo sie dann irgendwie ganz viele Kamerabilder und alles Mögliche. Und dann, ganz am Anfang kriegt man eigentlich schon mit dann, wenn die fünf Jugendlichen dann, oder sind es eigentlich Jugendliche, kann man gar nicht mehr sagen,
ja, so Anfang 20
also junge Studenten, sage ich mal, wenn die dann losfahren, dann sieht man auch den einen so am Dach hocken, der Adler hat das Nest verlassen oder irgendwas, sagt er dann in seinen Walkie-Talkie. Ja,
das
und
war schon sich, Kacke.
Das war schon, da denkst
da,
du
da
dir
schon, du
was
schon
sollte.
Da
bin ich schon ausgestiegen. Also ich habe schon die ersten fünf Minuten passiert das so ungefähr, oder die ersten 10 Minuten habe ich mir schon gedacht, das wird scheiße.
Aber Neil, er hat wenigstens nicht gesagt, Baby, er hat das Nest verlassen.
Ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat, aber er hat irgendeinen dummen Spruch einfach wieder gesagt, wo ich gedacht habe, vor allem hockt er da total auf dem Dach. Ne? Also.
Aber ich finde, es erinnert wirklich so ein bisschen an Truman Show. Ich nehme jetzt mal an, dass die meisten Menschen diesen Film kennen. Der ist ja nun wirklich sehr bekannt. Und da kennt man das ja auch schon, ne? Dass da 1000 Kameraeinstellungen für diese Zentrale da Bilder konstruieren und die dann praktisch die ganzen Bildschirme angucken, die da rumflackern. Und sozusagen die Übersicht haben über alles. Und eben diese Zentrale oder Behörde, das erklärt sich dann im Verlauf, die hat eben sowohl den Überblick, was die Studenten da im Wald machen und erleben, und sie können auch Einfluss nehmen über ja irgendwie Technologien, wo sie dann praktisch Gewitter, Regen oder bestimmte andere Umweltbedingungen erzeugen können, denen dann die Studenten ausgesetzt sind in diesem Wald.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Die manipulieren sie auch mit irgendwelchen so Hormondrüsen oder mit Gaszeugs irgendwie, dass die dann bestimmte Sachen machen oder so agieren, wie dann die im Operation Center das wollen, so ungefähr.
Ja, und das.
Aber es wird ja auch noch total wirr dann.
Ja,
also,
das nervt
ist ja,
mich auch jetzt schon wieder, weil ja, das wäre eigentlich alles nicht nötig gewesen.
Ja,
aber das, jetzt greife ich eigentlich voraus. Das,
ja, wir können
das
eigentlich
alles, was wir euch erzählen, ist eigentlich nicht notwendig.
Nee, wir können eigentlich auch vorausgreifen. Also die Geschichte ist ja nicht wirklich, also worum geht's? Am Ende des Tages, es geht um ein Ritual.
Genau.
Ja, da gibt es irgendwelche, was weiß ich?
Titanen,
irgendwelche übermächtigen Irgendwas-Dinger. Die wollen einfach
die Weltherrschaft.
Genau, die haben die Weltherrschaft und die lassen uns Menschen im Endeffekt nur noch leben, wenn wir ihnen regelmäßig Opfer bringen.
Genau, und dafür ist diese Zentrale zuständig, die sucht dann die entsprechenden Opfer aus, weil das geht nach einem gewissen Schema vor, da sind bestimmte Typen notwendig dazu und die wählen die aus und dann ist es auch so, dass die sich irgendwie ihre eigenen, die wählen praktisch ihren eigenen Tod aus und das läuft dann wie folgt. Diese jungen Menschen in der Hütte, die finden dann irgendwelche Dinge da im Keller und je nachdem, welches Monster oder welche furchtbare Gestalt sie erwecken, die wird sie dann umbringen. Und das ist dann praktisch das Opfer, mit dem diese Titanen dann
befriedigt oder befriedet
das sind. Wollte ich jetzt nämlich nicht sagen.
Wolltest du nicht sagen, befriedigt? Warum ist das halt?
Ich weiß nicht.
Ist das, aber ist doch ein normales Wort, oder? Ja, ist
ein normales Wort.
Also hat es nichts mit...
Nein. Was wollte ich sagen? Besänftigt.
Besänftigt. Okay, dann schneiden wir das befriedigt einfach wieder raus.
Okay.
Haben wir dann nicht.
Genau, also das ist im Grunde die Story natürlich. Ob es jetzt gut geht oder nicht gut geht, das lassen wir jetzt mal noch offen, da kommen wir noch dazu.
Ja, genau.
Aber das ist so im Großen und Ganzen die ganze platte Story. Also nicht besonders, lassen wir das. aber auf jeden Fall, genau.
Genau, aber es klappt ja so weit, dass tatsächlich Monster geweckt werden. Und das ist auch der Titel von unserer Episodenfolge, von unserer Episode, Lies nicht das Lateinische. Denn in diesem Keller der Hütte, da finden sich Gegenstände und bestimmte Sachen, die Studenten dann auch alle irgendwie in die Hand nehmen und anfassen, aber irgendwie nicht aktivieren. Aktiviert wird dann eine Monsterfamilie, eine Zombiefamilie, in dem Dana einen Text laut vorliest, der in Latein geschrieben ist. Und mit dieser Formel sozusagen erweckt sie Zombies zum Leben. Und da sieht man in der Zentrale, wie sie alle sagen, ah ja, die Zombies, also sie waren alle gespannt, welcher Student oder welche Studentin welche Todesart auswählt für sich und den Rest. Und sind dann praktisch diese Zombies geworden, diese Zombie-Familie.
Ja, und sie schließen da auch Wetten ab, ne, in dieser Organisation. Sie haben dann so eine Tafel aufgebaut und wetten dann, was sie, welche... Variante sie wählen werden wahrscheinlich, ne? Genau. Also irgendwie sowas.
Also die Mitarbeiter der Behörde, die sind praktisch auch noch, die laben sich auch noch an dem Leid der jungen Menschen und holen sich noch Vorteile daraus und das soll, glaube ich, auch so ein bisschen symbolisieren, wie abgestumpft diese Mitarbeiter sind, dieser Behörde. Sie haben ja wohl keine andere Wahl und müssen damit auch irgendwie fertig werden, also spielen sie das für sich emotional auch ein bisschen runter, das wird auf jeden Fall so erzählt und das ist jetzt so dann, glaube ich, so dieser moralische Touch, den dieser Horrorfilm auch noch nebenher abbilden soll.
Yep. Genau, auf jeden Fall. Und am Anfang ist es ja wirklich so, dass man bis auf diese ganzen komischen Situationen in dieser Behörde, sagen wir mal, da denkt man noch, okay, ja, da gehen jetzt 5 Jugendliche irgendwie mal auf Reisen und das geht noch irgendwie. Aber dann fängt ja schon an, das mit dem Typen auf dem Dach, der dann sagt, ja, da hat das Nest verlassen. Das ist schon mal. Und dann fahren sie mit dem Wohnmobil erstmal so durch die Gegend, das sieht man dann auch. Und dann fahren sie durch so eine Art Kraftfeld oder sowas. Da sieht man dann irgendwie, wie so ein Adler oder irgend so ein Vogel oder irgendwie sowas da irgendwie so abprallt oder da weg, dann denkt man sich, was wird denn das jetzt dann? Also das kann ja wohl, und dann kommen sie an so eine komische Tanke, wo irgend so ein komischer Typ ist, der sie dann irgendwie ein bisschen blöde anmacht oder irgendwas und dann denke ich mir, habt ihr eigentlich getankt, weil die fahren dann einfach weiter und haben überhaupt nicht getankt.
Ich glaube, sie haben getankt.
Ich glaube, sie haben nicht getankt. Also ich habe es nicht gesehen.
Also ich schaue den Film jetzt nicht nochmal an, um zu wissen, ob die getankt haben. Das ist es mir nicht wert.
Nee, das ist es wirklich nicht wert. Und dann sind sie in dieser blöden Hütte, dann finden sie den doofen Keller, wo die ganzen Sachen drin sind. Ja, und dann, dann werden sie halt der Reihe nach
abgeschlachtet.
Also zumindest versucht.
Einige davon. Ne?
Also, und der Kiffer hat noch gesagt, der Marty heißt er, der Kiffer, der hat noch gesagt, lies es nicht vor.
Ja, lies nicht das Lateinische.
Lies nicht das Lateinische, also der wusste schon, das könnte irgendwie in die Hose gehen hier.
Ja, ist es nicht schon traurig, dass der Kiffer der einzig Intelligente ist? Mich hat auch ehrlich genervt, also diese Blondine, das ist auch wieder so ein Klischee, der haben sie irgendwie Hormone vorab gegeben, damit die irgendwie so ein bisschen,
horny ist, oder?
Horny ist, ja, und weil sie dann auch noch, ich glaube, sie will dann mit ihrem Freund draußen im Wald eine Nummer schieben und alle anderen gucken dann so notgeil zu, das hat mich dann wieder so aufgeregt, also die aus der Zentrale, weil die das ja alles auf ihren blöden Bildschirmen sehen und dann war so diese niederen Instinkte einer bestimmten Männlichkeit auch noch vorhanden.
Ja, und in der Hütte waren auch noch mal ganz komische Sachen. Ne? Der eine Kumpel von dem Kurt, quasi der Holden, heißt er, der ist ja ein bisschen so, der findet ja die Dana ganz gut, die ist so ein bisschen schüchtern.
Ja,
und
genau, die Romanze.
Genau, und die haben Zimmer nebeneinander und er stellt dann fest, dass er hängt, glaube ich, irgendwie so ein Bild ab oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall ist da so ein Spiegel, wo er halt durchgucken kann. Also die andere, auf der anderen Seite ist ein Spiegel im Endeffekt und du bist so wie in den Verhörräumen, ne? Mhm. Und dann stellen sie das halt fest an ein paar so Kleinigkeiten. Also finden schon diese Hütte auch ein bisschen merkwürdig, wie sie ausschaut, ne? So ein bisschen rustikal und so.
Ja, die Hütte ist ja auch nicht schlecht gemacht, es ist auch ein bisschen gruselig gemacht und ich finde halt, ich glaube, was mich so gestört hat, diese Vermischung von dem, ja, dieser Romantik-Horror mit alten Geschichten und historischen Gegenständen und so Fallen in einer gruseligen Umgebung, der passte für mich irgendwie nicht zu dieser modernen Überwachungsszenerie und diesem Kraftfeld zum Beispiel, was du gesagt hast. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so gedacht, also entweder Geister, Dämonen oder halt irgendwie so einen Science-Fiction-mäßigen.
Ja, genau, das ist genau, ja, aber das ist richtig. Also ich finde auch, da man ja schon am Anfang, direkt am Anfang von einem Film irgendwie diese zwei Gestalten da in diesem Operation Center sieht und so weiter. Wenn man das alles am Anfang weggelassen hätte und auch das mit dem Kraftfeld und so weiter und erstmal so auf Dämonen, Geister, wie auch immer irgendwas, weil die fünf Jugendlichen oder ja, die fünf, die halt geopfert werden sollen, die denken ja am Anfang wirklich, das ist so ein bisschen, also es kommt schon so raus, dass man denkt, da ist irgendwie was Übersinnliches oder sowas, irgendwie Geister oder sonst irgendwas. Und wenn man das auch so verpackt hätte, dass es erstmal darum geht, dass es, und dann am Ende sind es dann doch keine Geister, dass sich das dann rausstellt, dass das so eine Art Spiel oder dass das so ein Ritual ist, das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber wenn du von vornherein einfach irgendwie schon sagst, irgendwie, hey, da läuft was komisch,
ja,
wo ist denn dann die Spannung? Da denkst du dir nur, okay, also irgendwas Blödes wird jetzt dann passieren.
Ja,
du weißt halt schon, was passiert.
Mir hat halt auch so, sie haben ja dann irgendwie in dieser Hütte, wird ja so angekratzt, dass mit einer Familie dort etwas passiert ist, dass da irgendwie so ein Folterkeller ist und du denkst, oh, man kann jetzt in irgendeine andere Geschichte einsteigen und ist schon gespannt, was da passiert ist. Aber das war einfach random, irgendeine abgeschlachtete Familie, die dann halt untot sind und dann gerufen werden. Und irgendwie kam es dann gar nicht dazu, dass es irgendwie so ein bisschen tiefer ging oder da irgendwie noch eine Spannung mit erzeugt werden konnte. Sie haben einfach diese Zombies aufgeweckt und dann ging es los.
Ja, dann ging es los, genau. Und dann waren ja die beiden im Wald, also die Jules und ihr Freund, keine Ahnung, wie der hieß.
Weiß auch nicht.
Kurt hieß er. Kurt, genau. Ja. Die sind dann im Wald, damit sie, weil sie haben sich ja ein bisschen, ne, haben wir ja schon gesagt, horny gemacht und sie wollten dann im Wald ein bisschen was tun. Und ja, da kommt dann die erste Zombie-Familie, oder kommen sie schon und naja, am Ende des Tages ist zumindest schon mal die erste dann tot. Das ist
die Jules.
Jules, genau. Das ist dann schon mal die erste. Er rennt dann natürlich wieder zurück zur Hütte und warnt die anderen oder will sie warnen und ich weiß gar nicht, ob es dann gleich losgeht oder ob sie dann schon losfahren mit dem Wohnmobil und abhauen wollen, weil das ist ja auch.
Ja, sie wollen abhauen. Also was vielleicht dann noch zwischendrin, sie sehen die wahrscheinlich auch alle, die Zombies, und rennen ein bisschen in der Hütte rum. Auf jeden Fall wollen sie fliehen und denken, dass der Marty auch schon Opfer geworden ist, weil der irgendwie weggeschleppt wurde von irgendwie zwei so Zombies. Und deswegen gehen sie dann zu dritt in das Wohnmobil und rasen zu so einer Schlucht. Und merken, dass die Schlucht eigentlich zu weit ist. Und dann will, glaube ich, der Kurt mit dem Motorrad, wo ist eigentlich das Motorrad her?
Das ist wahrscheinlich, ich weiß ja auch gar nicht, hat er das im Wohnmobil gehabt,
hinten
drauf gehabt oder so? Weiß ich, habe ich gar nicht mit.
Ja, auf jeden Fall will er dann irgendwie den mega mutigen Move wagen und mit dem Motorrad in voller Geschwindigkeit über die Schlucht springen, um Hilfe zu holen. Und was passiert? Der prallt gegen dieses Kraftfeld, zerschellt, ist tot und die anderen beiden checken jetzt, dass da auch irgendwie was nicht stimmt und fahren wieder zurück zur Hütte.
Finde ich auch interessant, dass sie jetzt erst checken. Ich meine, wenn Zombies auf dich zulaufen und du plötzlich, sie fahren ja den gleichen Weg auch wieder zurück, den sie gekommen sind, und auf einmal ist eine Schlucht da, die vorher nicht da war, dann müsstest du spätestens dann schon feststellen, okay, ich glaube, wir haben hier ein richtig großes Problem. Also, dass der Trottel dann auch noch auf die Idee kommt, da rüberspringen zu wollen mit dem Motorrad, dass das nicht funktionieren wird.
Ja, also ich...
War eigentlich klar, oder?
Ich weiß nicht, wie man sich so fühlt, wenn man vor Zombies wegrennt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil die sind immer
so schnell.
Langsam sind.
Ja, eben, die sind immer so langsam. Also, ich verstehe nicht.
Zombies machen mich eh ein bisschen aggressiv. Ja,
ja, aber es gibt aber auch gute Inszenierungen, muss man sagen. Wenn man sich da ein bisschen frei ist, sag ich mal.
In diesem Fall hier haben jetzt die Zombies nicht so allzu viel drauf. Klassisches, sumpfiges, mauliges, fauliges Verhalten. Und zu diesem Zeitpunkt denkt man, sie haben schon zwei Leute auf dem Gewissen. Nichtsdestotrotz fahren Holden und Dana wieder zurück zu der Hütte, nachdem Kurt da abgeprallt ist an diesem Kraftfeld und tot ist. Und das ist ja jetzt, dann kam eine Szene, die tatsächlich so ein bisschen überraschend kam für mich. Und ich glaube, den einen dieser beiden Punkte rechtfertigt, die ich für den Gruselfaktor gegeben habe. Eigentlich nur, weil es überraschend war. Und zwar stirbt Holden urplötzlich.
Ja, der Zombie hat ihn auf einmal erwischt irgendwie beim Fahren. Auf einmal stürzt er sich in das Wohnmobil rein scheinbar und killt ihn dann. Ne?
Man so rechnet halt man absolut nicht
damit. Da rechnet man jetzt ausnahmsweise wirklich nicht damit. Daraufhin stürzt der Camper, glaube ich, also dieses Wohnmobil in irgendeinem Wasser oder sowas. Da kann ich mich jetzt aber gar nicht mehr so genau dran erinnern.
Ja,
und aber sie kommt raus.
Sie kommt raus
sie und kann sich retten.
Also man sieht doch irgendwie auch parallel, wie die Leute in der Zentrale ihr irgendwie zurufen und irgendwie sagen, komm, du schaffst es. Und aber eigentlich ist es ihnen auch wurscht. Das ist für die alles irgendwie so eine Art Spiel. Und sie schafft es dann aber aus diesem Sumpf raus, rennt wieder zur Hütte, wo ihr dann Marty wieder begegnet, der überlebt hat.
Richtig, genau. Der Marty hat überlebt, was man ja vorher schon gedacht hat, dass sie ihn wahrscheinlich erwischt haben. Und man sieht es nicht genau, aber der hat überlebt. Und die beiden treffen sich, Dana und Marty. Und der Marty zieht sie dann irgendwie in, ich glaube, so ein Zombie-Grab ist das eigentlich, wo das so auferstanden ist. Ne? Da gehen sie irgendwie rein, da hat er was entdeckt, weil er hat sich da versteckt. Er wurde nämlich schon verletzt von den Zombies, konnte sich aber irgendwie verstecken vor denen. Weil die nicht so helle sind.
Ja, ist trotzdem unrealistisch.
Ist ein bisschen unrealistisch, weil die anderen haben sich ja auch...
realistisch ist sowieso nichts an dem Film.
Nee, das sowieso nicht. Und dann gehen sie in irgendwie so eine Art, ja, das ist so eine Art Höhle oder was, wo sie sich dann da rein verstecken und da finden sie ja dann den Aufzug, oder was war das? Oder
ja, ich glaube, irgendwie hat er sowas Technisches gefunden und es war ja auch so, dass ihm dann auch irgendwie komisch gekommen, dass das natürlich irgendwie nicht so passt, dass in so einem Zombie-Grab auf einmal irgendwie so Leitungen sind und er hat es aber, ist dem, glaube ich, nachgegangen und ich glaube, sie landen dann in einem Aufzugschacht.
Und jetzt geht es erst richtig los mit dem Quatsch.
Ja, jetzt wird es abgefahren. Und zwar sind sie praktisch in der Monsteraufbewahrungshölle. In jedem Stockwerk ist eigentlich eine andere Schreckensfigur, die man sehen kann. Hier ist übrigens eine Figur, die ich tatsächlich ein bisschen gruselig fand. Und hier gebe ich dann da kommt der zweite Punkt von meinem von meiner Bewertung her. Diese Ballerina mit dem gruseligen Gesicht, also das Gesicht ist eigentlich nur ein Maul mit Zähnen. Die fand ich so ein bisschen ekelhaft.
Ja,
das stimmt. Genau, aber andere Monster sind auch sehr lächerlich. Und man kriegt auch mit, weil sie immer versuchen, in ein anderes Stockwerk dann zu fliehen, dass das wirklich eine Masse ist an Höllentieren. Also ich weiß nicht, es zoomt dann einmal so raus, der Film, und man sieht, glaube ich, irgendwie also mindestens 50 Monster irgendwie auf verschiedenen Ebenen und Etagen.
Das sind ganz, ganz viele Horrorwesen, Monster, Zombies und weiß
genau,
der Teufel, alles
Genau, jedes in so einer Art Käfig, so, also dass man halt weiß, die werden dort gehalten. Und jetzt weiß man auch, also in dem Fall, je nachdem, was die Opfer so auswählen, wird dann das entsprechende Höllentier auf die losgelassen. Ne? Also
ja, die werden dann von der Zentrale über diese Aufzüge nach oben geschickt, zur Hütte quasi hin, die Wesen.
Marty und Dana sind praktisch jetzt genau dort, wo diese ganzen Höllenwesen herkommen, also in diesen unterirdischen Stockwerken und fahren immer von einem Stockwerk ins andere, öffnen eine Tür und überall sind schreckliche Monster. Sie kriegen ja durchaus immer einen Schreck, aber sind doch relativ entspannt. Eigentlich werden sie ja gerade damit konfrontiert, dass es eine Hölle gibt. Aber sie kommen ganz gut damit klar und merken jetzt auch so ein bisschen, dass da was dahinter steckt. Denn es kommen so Soldaten, die praktisch wollen, die sind menschlich und die wollen, dass die beiden sich irgendwie diesen Höllenwesen opfern. Und weil aber Marty und Dana natürlich überleben wollen, machen sie dann Folgendes, und zwar lassen sie diese ganzen Monster jetzt frei. Also diese ganzen Käfige werden geöffnet.
Und dann geht das Gemetzel so richtig los. Also dann ist es eigentlich wirklich nur noch
Gemetzel.
Gemetzel, weil die Sicherheitsleute dann abgemetzelt werden von den Horrorwesen, von diesen Zombies.
Einer nach dem anderen.
Einer nach dem anderen. Brrr.
Genau, und diese Horrorwesen, die dringen immer weiter an die Oberfläche, auch also aus diesen Tiefen heraus, dieser Schächte zur Zentrale, die, das kommt in dem Film schon so rüber, wahrscheinlich irgendwie sehr weit oben ist. Also ja. Es scheint irgendwie so ein Gebäude zu sein, was sehr viel unterirdisch Keller und Abteile und eben diese Käfige bietet und dann irgendwie an der Oberfläche oben, wie es immer so schön ist, da ist dann alles irgendwie das schöne Leben und die Hightech und aber die Monster, die dringen vor bis zu den Protagonisten, die man aus der Zentrale halt kennt, die sonst immer da so mit dem Kaffee stehen und alles nur angucken, die sind jetzt praktisch nicht mehr in der Komfortzone, sondern sind jetzt auch selber Opfer oder müssen auf jeden Fall fliehen. Und ich fand auch, sie haben in dem Film immer versucht, fast so ein paar lustige Stellen einzubauen. Also einer aus dieser Zentrale, der wollte ja unbedingt diesen Wassermann, glaube ich, haben. Oder irgendwie als Monster, dass die Studenten diesen Wassermann wählen. Und ich glaube, er wird dann selber von diesem Wassermann umgebracht oder irgendwie so ist es.
Ja, genau.
Er sagt dann, oh nee, das kann doch nicht wahr sein, kurz bevor er stirbt. Würde ich auch so machen. Also im Angesicht des Todes, wenn ich weiß, es ist jetzt alles vorbei, würde mich erstmal die Ironie daran faszinieren, dass mich genau der umbringt, auf den ich gewettet hätte. Das glaube ich auch. Und jetzt war ich selber ironisch. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Hat man das gemerkt, Neil?
Ja, ich glaube doch. Das okay. Hat man schon gemerkt, ja.
Wenn nicht, ich habe es jetzt dazu gesagt.
Genau, jetzt wissen auf jeden Fall alle Bescheid.
Also es sollte auf jeden Fall witzig sein und ich fand es echt platt.
Ich finde auch, das fällt gar nicht so auf, aber auch die Konversation zwischen den Darstellern oder Darstellerinnen, das ist also auch teilweise schon wirklich sehr platt und sehr, ja. Wo sie denkst irgendwie, ach komm, ey, so redet doch einfach auch niemand miteinander irgendwie. Das ist doch nicht normal. Also was ist das für eine Unterhaltung hier? Und das ist schon auch ein bisschen, das kann natürlich sein, dass das mit Absicht auch gemacht wurde. Oder man, weiß ich nicht, will jetzt niemandem zu nahe treten, die Filme machen, vielleicht konnten sie es auch nicht besser. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es sollte schon aber auch so ein bisschen mit dem Klischee spielen. Ne? Also gerade, weil sie auch diese entsprechenden Typen ausgewählt haben, die für die Titanen als Opfer entscheidend sind. Das waren halt auch so diese klassischen Horrorfilm-Opfer. Also vielleicht, wenn man es gut meint, dann wollten die Filmemacher auch so ein bisschen mit diesen Klischees spielen und es auf die Spitze treiben. Ich fand es aber einfach ein bisschen zu platt. Und mir waren es auch zu viele Monster. Das war mir too much. Ich meine, sie waren kreativ. Sie haben sich sehr viele verschiedene Monster ausgedacht. Hut ab, aber trotzdem. Zu platt.
Jetzt. Ja, es war ein bisschen too much dann einfach. Genau, und Dana und der Marty, die schaffen es ja dann irgendwie auch, ich weiß nicht, in irgendeine Etage zu kommen, wo sie dann auf die Chefin von dieser Organisation treffen, also die Anführerin. Das ist dann.
Das ist übrigens Sigourney Weaver.
Genau, das ist Sigourney Weaver.
Die sehr geliebt wird von vielen Menschen.
Ja, hat ja auch in guten Filmen mitgespielt, kann man nicht sagen. Aber der gehört jetzt vielleicht nicht dazu.
Ja, deswegen hat mich so ein bisschen erstaunt, dass sie da auftaucht.
Gut, sie kommt nicht lange vor, ne? Aber sie erklärt dann praktisch den beiden auch irgendwie, worum es geht. Es geht nämlich um Menschenopfer, also um ein Ritual, in dem Menschen geopfert werden, um die Menschheit zu retten, sozusagen.
Ja, und zwar wir sind davon ausgegangen, dass es die Titanen sein sollen. Es wird im Film so dargestellt, als gäbe es so Riesenwesen, die ganz tief unter der Erde oder in der Erde leben und die praktisch erst die Menschheit verschonen, wenn man ihnen einmal pro Jahr ein Menschenopfer darbietet.
Genau, man braucht also ein Menschenopfer und es ist dann so ein
fünf Menschen müssen geopfert werden.
Genau, fünf Menschen müssen geopfert werden.
Vier, Neil. Vier.
Stimmt eigentlich. Also es müssen vier Menschen auf jeden Fall geopfert werden und es müssen auch junge Leute, glaube ich, sein. Es muss ein Sportler sein oder eine Sportlerin. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube ein Sportler tatsächlich in dem Fall. Ne? Ja. Also kann man nicht eine Frau nehmen in dem Fall, weil man braucht auch eine Hure. Wobei können ja auch Männer sein.
Huren, ja, aber ich glaube, weil das irgendwie so wahrscheinlich schon aus der Antike irgendwie so ein uraltes Ritual. Dass ich mir vorstellen könnte, die haben das angelehnt eben an irgendwelchen Spielen aus Vorzeiten, weil man sieht ja so Statuen unten da bei diesem, ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich, bei so einem Altar und da sind Statuen, da ist halt so ein Sportler abgebildet und eine Hure abgebildet und eine Jungfrau abgebildet, Die ist allerdings optional und ich habe so verstanden, dass man halt versucht, immer diese Typen wieder so neu zu finden, um sie dann zu opfern.
Richtig, wahrscheinlich ist es auch genau so gedacht gewesen. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Sportler dabei sein muss, dann eine Hure muss dabei sein. Die muss auch als erstes geopfert werden, also auch die Reihenfolge ist wichtig. Mhm. Und man braucht auch auf jeden Fall diesen Nerd oder diesen
Narr,
genau. Das ist dann in dem Fall der Kiffer, der Marty. Der muss natürlich auch geopfert werden. Und man braucht die Jungfrau, das ist die Dana. Was ist eigentlich der Holden?
Der Schönling?
Der Schönling vielleicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist egal. Auf jeden Fall braucht man dann auch noch die Jungfrau, das ist die Dana, wie schon gerade gesagt. Und die muss nicht zwangsläufig geopfert werden. Also man braucht 5 Leute, aber vier müssen auf jeden Fall sterben. Die 5. ist optional. Also die Jungfrau ist optional.
Wie nett, ja. Und weil jetzt eben Marty noch übrig ist, bittet, ich weiß nicht, wie Sigourney Weaver in dem Film heißt, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Namen nennen, aber sie tritt da ja so als Erscheinung oder Chefin auf und sie bittet jetzt praktisch Dana darum, Marty zu erschießen, um dieses Ritual zu vollenden. Auf einmal ist es nämlich scheinbar nicht mehr wichtig, dass es genau Zombies sind, die die Auserwählten töten.
Ja, oder irgendwelche anderen Wesen, weil es gibt ja noch mehr, also diese Höllenwesen, ne?
Genau, also das war ja mal am Anfang ganz wichtig, welche da ausgewählt werden.
Richtig, es ist ja wichtig, welche ausgewählt werden und das ist jetzt völlig scheißegal, man kann sich auch einfach erschießen. Dann frage ich mich, warum haben sie die nicht einfach an die Wand gestellt und der Reihe nach erschossen? aber...
Ja, oder mit irgendwelchen Hormonen vollgewämst, damit die sich selber hassen und selber erschießen.
Oder so, ja eben. Die andere haben sie ja auch manipuliert hier, die Hure mit
Hormonen. Es wäre viel einfacher, dann müsste man nicht 1000 Höllenwesen im Keller halten, die muss man ja auch irgendwie füttern, oder? Und die Käfige sauber machen.
Wir verlieren uns gerade schon wieder.
Ja, ich merke es auch.
Naja, also weiter im Text.
Okay. Also an der Stelle rüttelt es ja auch schon im Gebälk. Man merkt, die Titanen sind schon etwas erzürnt und warten sehnsüchtig auf ihre Opfer. Und man merkt, dass so die Decke schon so einstürzt halb. Es ist alles so ein bisschen Untergangsstimmung, ein bisschen wie die Apokalypse. Und was jetzt auch noch klar wird, diese Rituale finden zeitgleich an diesem Tag auf verschiedenen Plätzen der Welt statt. Ich sehe das so, oder weil man so ein bisschen mitkriegt, dass in anderen Ländern oder Erdteilen die Rituale auch nicht funktioniert haben, dass auf jeden Fall eins irgendwo funktionieren muss.
Auf jeden Fall eins muss funktionieren, damit eben die Menschheit verschont bleibt, weil ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich, warum die Titanen irgendwie, das ist schon irgendwie ein bisschen doof, oder? Das wird auch nicht erklärt eigentlich, was das soll oder Titanen, Monster oder was auch immer, keine Ahnung, was die sind. Man sieht die ja nicht.
Das ist ja das, was im Verborgenen bleiben soll. Und man sieht so ein paar Ausschnitte aus Japan, glaube ich. Da hat auch zeitgleich ein Ritual stattfinden sollen, das gescheitert ist. Da sollte wahrscheinlich ein Mädchen geopfert werden oder mehrere Mädchen, weil die wurden von irgendwie so einem Geist heimgesucht, der so ein bisschen aussieht wie Samara aus der Ring. Aber diese Mädchen in irgendeiner Schule ist, das haben es wohl geschafft, mit gemeinschaftlicher Liebe diesen Geist zu bezwingen. Und somit ist dieses Ritual in Japan auf jeden Fall schon mal gescheitert, das kriegt man mit. Und jetzt hängt wohl alles an Dana ab, ob sie Marty erschießt, damit eben die Menschheit überleben kann.
Und das ist auch schon wieder irgendwie was Blödes, weil dieses Ritual in Japan ist überhaupt nicht ähnlich wie das Ritual, was wir jetzt gerade sehen. Also da ist kein Sportler und keine Hure und keine Jungfrau, Jungfrau vielleicht schon, aber das sind lauter Mädels, das ist so eine Mädelsschule. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass dieses, warum ist das Ritual in einem anderen Land plötzlich anders? Und
weißt du, was ich mich gefragt habe, Nils?
Das ist doch Quatsch.
Wer war der Erste, der davon wusste und wann haben die Titanen oder die Monster aus der Erde das überhaupt den Menschen erzählt und wann konnte sich diese Behörde aufbauen, die das dann praktisch staatsmännisch immer vollzieht einmal im Jahr. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Es muss ja irgendwann mal angefangen haben.
Richtig, es muss irgendwann angefangen haben und vor allem auch, wann haben die diese Titanen, also sind es irgendwie Außerirdische oder was ist das irgendwie? Sind die dann auf unserem Planeten gekommen und haben gesagt, so Freunde.
Oder waren sie schon immer da?
Waren sie schon immer da? Man weiß es nicht. Also, oder, ja, keine Ahnung. Also, das ist wieder alles nicht erklärt.
Ein kleiner Schwelg aus der Antike. Die Titanen waren ja vor den Göttern da. Und dann irgendwann waren die Menschen da. Und das heißt ja immer irgendwie in der Mythologie, dass wenn irgendwie die Götter sterben, die Titanen wieder die Macht ergreifen. Und vielleicht ist das so ein Hint darauf. Wobei das dann wieder keinen Sinn macht mit dem, was in Japan abgeht oder sonst wo auf der Erde.
Aber wie haben sie denn überhaupt ihre Macht symbolisiert, dass sie so viel, dass sie die Menschheit überhaupt auslöschen könnten? Sie müssen ja dann schon mal irgendwie gezeigt haben, so, pass auf, Freunde, wenn ihr uns nicht diese 5 Opfer bringt, jedes Jahr, dann machen wir euch fertig und dann passiert Folgendes. Also wir radieren jetzt hier erstmal New York City aus oder so.
Und warum aber muss ja da immer passiert, so ein Riesen-Eck drumherum sein? Sind die Titanen nicht zu, nennen sie jetzt einfach Titanen, sind die nicht einfach zufrieden, wenn man ihnen die Leute opfert? Warum müssen die in eine Hütte fahren, dann irgendeinen Fluch aussprechen und dann kommen aus dem Keller irgendwelche Monster? Wo kommen die Monster her? Sind die von den Menschen gemacht worden oder haben die die Titanen gespendet, so als Hilfe? Macht es denen Spaß?
Ja, und warum kann man nicht einfach einen Kuchen backen und ihnen alles Gute zum Geburtstag wünschen oder irgendwie sowas und sagen, hier Freunde, ihr habt einen Kuchen einmal im Jahr.
Und die sind echt
so, verdammt, sonst auch ist.
Die sind auch echt verdammt sauer, ne?
Ja, die sind ziemlich, ziemlich sauer. Ja, es ist auf jeden Fall totaler Schmarrn. Aber zurück zum Film.
Ja, zurück zum Film.
Wir haben einen kurzen Ausflug gemacht hier. Aber Dana überlegt ja jetzt, ob sie Marty wirklich erschießen soll und somit die Menschheit retten soll, weil sie glaubt es ja.
Man denkt, sie macht's, ne? Weil eigentlich macht's ja Sinn, ne? Also wir sterben entweder alle oder nur Marty. Also gar nicht so, es ist so ein bisschen wie bei Saw. Ne? Also man hat eigentlich gar keine Wahl, was Schlimmes zu tun oder was noch Schlimmeres zu erleben. Aber Dana tötet Marty nicht.
Nein, das tut sie nicht, sondern sie erschießt die Chefin, Direktorin oder wie auch immer, also Sigourney Weaver in dem Fall.
Genau.
Sie erschießt sie doch,
na,
oder?
Na, ich weiß nicht, ob Marty ihr erst das Leben rettet. Kommt da nicht irgendwie so ein Höllenhund oder so?
Ach so. Schießt sie nicht auf, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ja, es ist ein bisschen wild und auf jeden Fall schmeißen sie doch die dann in die Schlucht runter, oder? Also ich glaube am Ende,
Also da ist auf jeden Fall eine Schlucht, ne, der Erdboden tut sich da irgendwie auf.
Genau, und da fliegt doch dann die Sigourney Weaver am Ende dann auch rein.
Ja, fliegt da rein.
Und dann sind ja die beiden, dann wissen sie ja auch, so scheiße, jetzt haben wir Ende der Menschheit besiegelt, so, jetzt rauchen wir mal eine Kippe.
Genau, also man merkt auch, also es scheint so zu sein, dass wenn die Sonne untergeht oder so, oder wenn der Tag zu Ende ist, dann ist praktisch die Zeit abgelaufen, um dieses Ritual zu vollziehen. Und
was ist mit der Zeitverschiebung? Haben die Australier ihr Ritual auch verkackt? Und wenn sie es nicht verkackt hätten, hätten alle anderen ihr blödes Scheißspiel beendet? Hat sich überhaupt jemand mal darüber Gedanken gemacht? Hä?
Scheinbar nein.
Dana hätte ja noch eine ganze Zeit die Möglichkeit, Marty zu töten, aber macht sie nicht. Sie versteht sich gut mit ihm, sie haben jetzt schon einiges mitgemacht und sind sowieso mit allem bedient, haben alles gesehen, was ein Mensch nie zuvor gesehen hat und sitzen jetzt so ein bisschen gechillt, blutend verletzt nach all ihren Strapazen da und auch das ist so ein bisschen humoristisch dargestellt. Sie sind jetzt eigentlich, sie wissen jetzt, dass die Menschheit untergeht und sind damit okay.
Ja,
die sie gucken sich
sind
das
damit
jetzt mal
in Ordnung. Genau, die gucken sich jetzt einfach mal an, wie die Welt untergeht.
Das ist kann übrigens das, was du auch machen würdest, Neil, ne?
Ja, das würde ich auch machen, ja. Ich würde mich auch hinsetzen, ein Bierchen aufmachen und was dann zu gucken, da wie es brennt, ne?
Ja, ja.
Warum auch nicht? Vielleicht erlebe ich das ja noch. Mal gucken.
Ja, schauen wir mal. Ja, also ihr merkt schon daran, wie wir das wirr erzählen, auch das Ende ist tatsächlich so ein bisschen wirr. Es passiert eben auf einmal sehr, sehr, sehr viel am Schluss und sehr viele Informationen kommen gefühlt auf einmal. Und so als hätte man irgendwie alles noch schnell verpacken müssen, dass der Sinn noch hergestellt wird, für jeden ersichtlich. Und wie geht der Film aus? Gut, weil die beiden überlebt haben und dann mit uns allen als Menschheitsgeschichte untergehen oder schlecht, weil sie so doof sind und sich nicht geopfert haben. Wir wissen es nicht. Aber,
nee, das wissen wir eben auch schon wieder nicht.
Ja, aber was so offensichtlich scheint, ist, dass dann doch diese Wesen aus der Tiefe oder diese Titanen jetzt wohl dann die Weltherrschaft wieder an sich reißen.
Yippie. Haben sie ja eigentlich schon, wenn wir ihnen dauernd Ritualopfer und so weiter. Aber genau, das ist, also man sieht das eigentlich am Ende nicht. Man sieht dann nur so eine große Hand, ne? So eine
Faust, so wie von
die dann
Hulk
irgendwie ins Bild kommt und das Bild einnimmt und dann ist der Film auch aus. Also dann kommt der Abspann und das war's. Und man denkt sich dann irgendwie nach diesem ganzen konfusen Gewirre davor irgendwie.
Hat es das jetzt braucht?
Also was ist jetzt eigentlich was braucht? Ist denn eigentlich auch die Message, was soll denn die Message sein von diesem Film? Das kann man zwar dann ein bisschen nachlesen und ich habe auch mal ein bisschen danach noch mal kurz nachgelesen, was so der Regisseur, aber sorry, also.
Was hat er denn gesagt?
Oh, das müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ich habe schon wieder vergessen.
Will er uns darauf aufmerksam machen, dass wir, um unser eigenes Leben zu retten, locker Leute opfern dürften und sollen wir darüber nachdenken, ob das moralisch vertretbar wäre?
Ich glaube, nein. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach nur irgendwie so das Horror-Genre wieder ein bisschen aufblühen lassen wollte. Ja, und wiederbeleben, modernisieren und dann irgendwie so ein bisschen einen Quatsch reinmachen. Weil das mit diesen Opfergaben und so weiter, ich meine, da gibt es andere Filme, die jetzt nicht in der Horrorszene unterwegs sind oder in dem Horrorfilm-Genre sind, sondern in anderen, würde man vielleicht als Thriller oder keine Ahnung was definieren, die diese Thematik aber auch aufgreifen, dann mit diesen Opfermythen und so weiter oder mit diesem Opferritual, die sehr viel besser damit umgehen.
Also, ja, wir denken da jetzt zum Beispiel an die Tribute von Panem, oder?
Zum Beispiel, das wäre einer zum Beispiel, die halt einfach das auch sehr, sehr gut darstellen, meiner Meinung nach zumindest sehr gut darstellen. Ja. Und das ist halt, also in diesem Horrorfilm, sage ich jetzt mal, Cabin in the Woods, plump. Ist das alles ein bisschen plump und ein bisschen seltsam dargestellt und man weiß von Anfang an schon, dass das irgendwie eigentlich ein Quatsch ist.
Ja.
Und es ist ja auch okay, man kann ja auch mal einen Horrorfilm machen, der Quatsch ist, aber dann
kriegt man halt nur 2 Punkte beim Blutkreislauf.
Genau, kriegt man halt nur so 2 Punkte bei unserem also schönen Podcast.
Also 2 Gruselfaktorpunkte von mir und der Film selber als Story. Wir machen ja da auch immer so eine kleine Bewertung, damit ihr so eine Orientierung habt, ob wir finden, dass es sich lohnt anzuschauen. Ja, also ich weiß nicht, also fand die Story, was gebe ich ihr? Vielleicht 3, weil, oder ist 3 ein bisschen zu viel?
Also 3 kann man vielleicht schon für die Story, kommt drauf an, wenn man 10 zur Verfügung hat, ja, wenn man nur 5 hätte, dann wären es...
Einer.
Ja, also es ist nicht unbedingt ein Film, den man gesehen haben muss.
Also nehmt es uns bitte nicht übel oder krumm, wenn wir einen eurer Lieblingshorrorfilme jetzt vielleicht irgendwie nicht so liebevoll dargestellt haben. Es ist ja immer eine Geschmackssache. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Film, auf den Neil und ich sehr abfahren und abfahren werden und ihn gut bepunkten und andere sagen, pfui, langweilig, hat mich überhaupt nicht gegruselt. So ist es halt. Ich glaube, dass wir auch ja alle unterschiedliche Ängste haben, unterschiedliche Persönlichkeiten sind und deswegen auch das ein oder andere besser bei dem einen oder anderen zieht. Und bei Cabin in the Woods hat es uns jetzt einfach nicht mitgenommen. Es war uns zu abgefahren. Wir hatten ja dann irgendwann trotzdem Spaß, nicht, Neil? Also wir haben ja dann auch gelacht und gelästert und auch das hat ja dann irgendwie so ein bisschen Flair.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist jetzt auch nicht der schlechteste Horrorfilm, den ich je gesehen habe.
Traurigerweise nicht.
Traurigerweise nicht, aber es ist also, ja, es ist bei mir so die Kategorie, ja, kann man sich anschauen, ist mal ganz witzig, aber ist halt Quatsch. Und
empfehlen würden wir es jetzt, glaube ich, nicht, wenn jemand sagt, kennt ihr einen guten Horrorfilm, dann würden wir bestimmt nicht sagen, schau Cabin in the Woods, sondern da gibt es noch viele, viele andere, die wir dann eher empfehlen.
Ja, die einfach ein bisschen mehr Klasse mitbringen, würde ich sagen.
Ja, und es ist jetzt eben einmal eine Folge geworden, in der wir eher so ein bisschen unserer Enttäuschung Luft gemacht haben. Und ich hätte auch noch viele Verbesserungsvorschläge für diesen Film, aber er ist ja nun mal schon gedreht und fertig. Vielleicht seid ihr auch, wenn ihr den Film noch nicht kennt, jetzt besonders neugierig, weil wir so sehr geschimpft haben. Dann guckt ihn euch doch trotzdem nochmal an und gebt uns gerne Rückmeldung, was ihr da empfunden habt oder ob ihr vielleicht dann doch noch ein paar gruselige Stellen mehr für euch gefunden habt. Wir haben dann irgendwann doch ein bisschen mehr gelacht. Lachen ist ja auch gesund und schön. Neil und ich haben aber jetzt, glaube ich, auch Lust drauf, beim nächsten Mal wieder einen tollen Horrorfilm zu präsentieren in unserem Blutkreislauf. Da werden wir uns dann aber jetzt wirklich mal wieder was ganz Tolles vornehmen, weil, wie gesagt, wir lieben ja es auch, uns zu gruseln und das ist ja das, warum wir das dann auch anschauen.
Dem stimme ich zu und kann eigentlich da auch gar nichts groß weiter noch dranhängen, würde ich sagen. Wir sind am Ende unserer
Kräfte
am Ende unserer Blutkreislauf-Folge mit Cabin in the Woods. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut ihn euch an. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auch mal an. Vielleicht haben wir ja recht, vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, ihr könnt es uns mal mitteilen oder schreiben. Wir sind da für eine Diskussion immer offen und immer zu haben. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch oder wünschen wir euch.
Ja, ich auch, genau.
Gutes Gruseln und so.
Genau, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.